Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Mikarus. Mikarus ist Musiker und Künstler. Am häufigsten ist er auf Mittelaltermärkten anzutreffen, wo er als Mandolinenspieler, Sänger und Entertainer auftritt. Dabei ist er gelegentlich auch für die Betreuung der KünstlerInnen und das Zusammenstellen des Programms verantwortlich. Zudem gibt Mikarus Gitarrenunterricht über Twitch. Im Backstage-Podcast blicken wir hinter die Kulissen von Mittelaltermärkten und sprechen über Lagerfeuerromantik, die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit, über Cannabis und Einhörner.
Maiden, Lichter schien und die kleinen Vögelin bringen freudenvollen Schrien, dass sie willkommen sind. Ich bin an den Freudenmin mit der Welt krank. Alle Tage ist mein Klage, von der ich das Beste sage und ihr holdes Herz trage, dass ich der nicht wohlbehage, von den Schulden nicht verzage, das mir nie gelang. Also noch.
Hallo Mikarus!
Hallo liebe Leni!
Sehr schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist in Köln geboren, lebst aber inzwischen im Saarland und zwar
genau,
ganz an der Grenze zu Frankreich, habe ich auch gesehen. Ne?
Also das stimmt.
Nicht weit unten, genau.
Ja.
Du spielst Mandoline, Gitarre, Bass und Percussion. Seit wann machst du denn Musik oder ist das was schon immer da war?
Ich denke, das ist was, das schon immer da war. Ich weiß noch, dass ich früher immer von meinen Erzieherinnen im Kindergarten gehasst wurde, weil ich Kopfhörer auf hatte, damals noch mit Walkman, David Hasselhoff Kassetten gehört habe und I've been looking for freedom schlecht mitgegrölt habe im Gruppenraum. Irgendwann gab's dann mal ein Keyboard von meinen Großeltern. Dann habe ich eine Weile nichts mehr gemacht und so mit 13, 14, glaube ich, habe ich den ersten Bass in die Hand bekommen. Und dann hat das so sich aufgebaut irgendwie.
Und dann hast du auch Interesse an verschiedenen Instrumenten entwickelt, also hast dich da nicht auf eins fokussiert, oder?
Genau, also ich habe zuerst in einer Punkband in Köln Bass gespielt, so als Teenager, bin dann aber irgendwann rausgeschmissen worden, weil ich zu schlecht war und bin dann über eine ganz coole Jugendgruppe, damals hieß es SJD Die Falken, so eine Untergruppe der SPD irgendwie, die haben Kinderbetreuung, Ferienbetreuung und so, bin ich auf eine Band gestoßen, Joint Venture hießen die, so ein Liedermacher-Duo, die bis 2000 ungefähr existiert haben. Also vorher habe ich schon die Akustikgitarre in der Hand gehabt, aber es waren sehr lustige Texte und sehr einfache Akkorde, sag ich mal. Und das habe ich dann motiviert, einfach damit dann auch Straßenmusik und Arbeiterlieder und sowas irgendwie so ein bisschen meine Persönlichkeit zu entwickeln, so will ich es mal nennen. Genau. Ja, und dann kam irgendwann, also ich bin halt relativ oft umgezogen und irgendwann kam das Interesse dann auch einfach, mich mit verschiedenen Instrumenten auch in verschiedene musikalische, soziale Umfelder sozusagen so einbringen zu können. Und da war die Perkussion natürlich immer sehr naheliegend, so auf einer Cajon rumtrommeln oder so.
Ja.
Genau.
Ja. Damit ist man auch ein bisschen flexibler als jetzt zum Beispiel mit einem Flügel oder so, ja.
Oder absolut, ja, genau. Ja.
Du bist ja jetzt heute Mandolinenspieler, Sänger, Entertainer nennst du dich auch, was ich ganz spannend finde. Also du bist nicht wirklich jetzt nur Musiker, spielst dein Instrument und gehst wieder, sondern bei dir geht's ja auch viel um den Kontakt zum Publikum, ne?
Ja, genau. Das ist allerdings auch wirklich also ich denke, das war auch schon vorher so. Also, weil vielleicht das was mit meiner rheinländischen Art zu tun oder so, dass ich da einfach, ja, keine Ahnung, einfach immer mehr machen möchte, als nur meine Lieder zu spielen. Aber natürlich hat die Mittelalterszene, in der ich jetzt seit 2010 ungefähr aktiv bin, sehr dazu beigetragen. Weil da ja immer, also so habe ich das kennengelernt, immer ein sehr naher Kontakt ist. So, ich glaube, diese Folkmusik, die ich durch meine damalige Freundin kennengelernt habe, wo man dann im Irish Pub sitzt, um Publikum herum, beziehungsweise um die Gäste herum, in so einem kleinen Kreis und alle möglichen Leute spielen Geige, Akkordeon und so weiter. Also das habe ich so kennengelernt und ich weiß es auch sehr zu schätzen, einfach spontan auf die Leute eingehen zu können. Dann habe ich irgendwelche Sauflieder oder irgendwelche politischen Lieder, in denen das Wort Arschloch vorkommt und dann habe ich plötzlich Kinder auf der Bühne stehen und dann will ich halt auch muss ich dann relativ spontan irgendwie mir was einfallen lassen, um mit der Situation klarzukommen.
Also Musik auch als was sehr Geselliges, so.
Ja, total, genau. Ja, schön. Ja, und Verbindendes. Also meine ursprüngliche Band, Seidenstreich hießen wir, das war so eine sehr multikulturelle Band, ne, mit meiner damaligen Freundin, die anglo-französisch war, einem senegalesischen Trommler und einem jüdisch-amerikanischen Bassisten. Das war für mich halt sowas, so ein Vorzeigeding einfach, ne, gerade in diesem aktuellen Wandel, den wir ja schon seit einer Weile miterleben, seit 2014 oder so aktiv sehen, da die Leute mal aus dem Moment rauszuholen, zu sagen, hey, ihr habt alle Spaß, ihr tanzt alle und genießt es, obwohl da jemand ein Kopftuch trägt, eine dunklere Hautfarbe hat oder einer anderen religiösen Gruppe zugehört oder so.
Ja, genau. Total gut. Ja. Bist du jetzt heute nur solo unterwegs oder hast du auch noch irgendwelche Bands oder Kolleginnen?
Ja, also seit einer Weile baue ich mir so ein bisschen einen Pool auf an Musikern. Gebucht bin ich momentan hauptsächlich alleine. Das ist auch für mich neu. Ich habe mich dieses Jahr von meinem Musikkollegen trennen müssen und hatte dann die Wahl, entweder mache ich gar nichts mehr Musikalisches, weil ich mir es einfach nicht zugetraut habe, habe dann aber so viel Rückendeckung von Freunden bekommen und von Veranstaltern bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich das schon seit fast 15 Jahren jetzt mache und die Erfahrung natürlich auch was wert ist, so eine Wertigkeit hat. Diesen Pool an Musikern habe ich mir vorher schon aufgebaut, weil ich durch das bisschen als das Positive aus der Corona-Zeit, dass man heute übers Internet unheimlich viel machen kann und es eigentlich gar nicht mehr auffällt, ob man sich in einem Tonstudio trifft und dort aufnimmt oder ob ich Sachen hier aufnehme, nach Südamerika schicke und die dann da aufgenommen und vervollständigt werden mit irgendwelchen Trompeten und so. Das war so ein bisschen die Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Dadurch habe ich jetzt ein Netzwerk mit unterschiedlichen Musikern, Musikerinnen, dass ich jetzt zum Beispiel vor einer Woche war ich mit Niki Jara, Teufelsgeigerin, eine Hamburger Sängerin und Geigenspielerin auf der Niederrhein-Korn in Wesel. Ja, und das ich stelle mir so ein bisschen vor, dass sich die Veranstalter quasi aussuchen können, welchen Bausatz sie von mir holen. So günstig ist natürlich ich alleine. Und wenn dann eine Geige oder ein Akkordeonspieler dazu kommt oder sowas, dass man sowas einfach dazu addieren kann. Genau.
Also je nach Rahmen und wahrscheinlich auch je nach Größe des Events oder wie viel Platz auf der Bühne ist sozusagen.
Ja, exakt, genau. Wobei es schon mein Ziel ist, früher oder später wieder eine vernünftige Band zu haben sozusagen, mit der ich einfach, weil es natürlich mit der Akustikgitarre kann ich mich nicht annähernd so musikalisch ausdrücken, wie ich das in einem Quartett machen kann zum Beispiel. Ne? Gerade wenn dann ein Melodieinstrument dabei ist. Die Mandoline alleine ist halt auch ein Instrument, das ist ganz lustig, aber ohne eine Gitarre oder ohne irgendwie so eine Basis, musikalische Basis, eher langweilig so für die Bühnenperformance, sage ich mal. Und ich bin jetzt kein Virtuose an keinem der Instrumente, so dass ich das alles irgendwie mit Charme irgendwie wettmachen muss. Und dann ist so eine Band natürlich einfach hilfreich, ne? Die Leute einfach tanzen zu sehen und so.
Also willst du dich musikalisch noch ein bisschen weiterentwickeln, höre ich jetzt
genau.
So raus.
Ja, immer. Ja. Also es ist ja sowieso, also ich weiß nicht, ob es Kollegen und Kolleginnen gibt, die das anders sehen, aber das Künstler-Dasein ist ja eh immer eine Entwicklung und eine Weiterentwicklung, lange Reise. Ja. Und insofern bin ich da immer offen für Neues und
ständiges Dazulernen, genau.
Ganz genau,
Bist du hauptberuflich Musiker?
Ja, aktuell ja.
Das genau. Ist ja cool. Okay. Ja. War das auch quasi der Plan oder ist das so ein bisschen passiert?
Na, mit meiner alten Band war ich 8 Jahre lang, glaube ich, 7 Jahre lang parallel noch als Gruppenleiter in der Nachmittagsbetreuung. Ich bin gelernter Jugend- und Heimerzieher, habe die Ausbildung damals in Köln gemacht. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich die Stunden von 60% irgendwann bis auf 30% reduziert habe. Und dann kam halt die Pandemie. Also ich habe mich im Herbst oder Spätsommer 2019 selbstständig gemacht und im März 2020 wieder an den Nagel gehängt. über den Zeitraum. Ging ja vielen so. Und habe dann von Dezember 2020 bis letztes Jahr April wieder in einer Einrichtung gearbeitet, in der Grundschule. Mhm. Bin seit April wieder selbstständig. Ja, muss mich da jetzt auch gerade ein bisschen zurechtfinden, weil es alles nicht so einfach ist. Zum Beispiel bin ich bei der Künstlersozialkasse versichert und da steigen die Beiträge und man hat so unheimlich viel Papierkram. Mhm. Und ja, das muss man halt auch, glaube ich, seelisch so ein bisschen verkraften, wenn man das alleine machen möchte plötzlich. So, weil man
ja nicht, und ich ne? glaube auch viele Dinge, die man dann nicht wirklich gelernt hat, muss man dann halt aber können. Ne? So Buchführung und
genau.
so Sachen und ja. wichtige Telefonate führen, Rechnungen schreiben und
ja.
Ja, das wird dann einfach so verlangt und dann muss man das erstmal wissen, wie das überhaupt geht.
Genau, das habe ich lange für beide Projekte gemacht, aber es ist irgendwie immer was, also bei mir ist es so, immer was anderes, das für eine Gruppe zu machen, als für sich selber. Mhm. So, das fällt mir immer ein bisschen schwierig. Also ich kann glaube ich, Gruppen ganz gut organisieren. Mich selber, für mich selber motivieren zu organisieren, ist dann schon wieder eine andere Geschichte.
Ah, okay. Das ist spannend. Na gut. Weil du jetzt gerade Corona erwähnt hast, normalerweise versuche ich immer das Thema hier so ein bisschen wieder rauszuhalten, weil wir haben ja auch alle das irgendwie total verdrängt schon.
Ja, ja, ja.
3 Jahre. Ja, das ist ja stimmt, total krass. Aber was mich interessieren würde, ist, ob es für dich in der Wahrnehmung einen Unterschied gibt, wie du heute zum Beispiel dein Publikum wahrnimmst oder auch so feste Mittelaltermärkte oder auch dich selber mit der Musik wahrnimmst, als es vor Corona war. Gibt es da einen Unterschied noch oder hat sich das schon komplett erholt?
Also ich persönlich habe das Gefühl, dass so bei Real Talk, dass sich da wirklich Abgründe aufgetan haben in der Gesellschaft in der Zeit. Haben wir ja alle mitbekommen, ja. Mhm. Und es hat sich, glaube ich, nicht wirklich verbessert. Ich glaube, man hat viele Situationen, in denen man einfach so Gesprächspartner hat, wo man versucht, gewisse Themen nicht anzuschneiden. Mhm. So, und ich habe mich früher immer auf meine Dreadlock-tragenden Hippie-Leute irgendwie verlassen. So, und das ist irgendwie ist anders geworden.
Ja.
So, sag ich mal, so um so ein bisschen in Schubladen zu denken. Aus musikalischer Sicht hat sich natürlich viel verändert, es sind neue Bands entstanden, es sind viele Künstler, haben den Job an den Nagel gehängt. Dadurch hatte ich mit meinem alten Projekt auch, glaube ich, ein relativ freies Feld und einen relativ schnellen Erfolg. Aber so gesellschaftlich und zwischenmenschlich, finde ich, geht's mir so, dass ich eher vorsichtig bin, was so Gespräche angeht, weil man sich dann plötzlich doch über falsche und richtige Wolken unterhalten muss oder so. Und dann, weil ja, das ist so das, was ich so miterlebe.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Also mir ging es auch so, dass ich erstmal lernen musste, dass, wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke und wir auf Anti-Nazi-Demos waren, konnte man sehr genau sagen, wer ein Nazi ist.
Ja, genau.
Ne? Die sahen auf eine bestimmte Weise aus und haben bestimmte Dinge gesagt. Und wenn ich heute in eine Querdenker-Demo reinschaue, da sind da Leute, die sehen aus wie ich.
Ja, genau.
Das ist halt neu, ja. Das ist alles so gemischt inzwischen, wer sich da zusammentut und wer welche Meinung vertritt. Und auch, ich finde, man muss auch aufpassen, dass man eben nicht alle sofort in die Nazi-Schublade steckt, auch tatsächlich. Auch das passiert mir dann. Deswegen, ich verstehe die Unsicherheit, die daraus dann entsteht, total. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Wenn du das jetzt also hauptberuflich machst, Musiker sein, was machst du denn da alles oder wie sieht dein Alltag aus?
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, als selbstständig und eigenständiger Selbstständiger, sage ich mal, als Solist, ist es ein bisschen neu für mich. Ich arbeite gerade händeringend am Programm. Das heißt, ich habe sowohl meine alten Lieder, die ich für meine alte Band geschrieben habe, wieder aus der Schublade geholt, probe quasi jeden Tag. Das, was ich vorhin meinte mit der Selbststrukturierung, ist ein bisschen schwierig, weil man so zwischen ich lerne am Instrument oder ich bereite mich auf mein Programm fürs Wochenende vor. Da muss man immer so ein bisschen die Waage finden, um auch die Ruhemomente einfach zu haben, so, weil ich habe ja kein Wochenende. Das Wochenende ist die Arbeitszeit und die 5 Tage die Woche müssen so strukturiert werden, dass es irgendwie zielführend ist. Egal, ob es Buchhaltung oder eben auch die Kreativarbeit betrifft. Social Media ist natürlich ein Riesenthema. Das heißt, ich sitze sehr viel hier am Rechner. Ich habe meinen Twitch-Kanal seit ein paar Monaten, versuche regelmäßig irgendwie Output für irgendwelche Shorts auf Instagram oder sowas zu machen. Das ist sehr viel, sehr zeitintensiv. Auch wenn, weil ich da echt sehr unbeholfen bin, sage ich mal. Also es hat Ewigkeiten gedauert, hier mal mein Setup einigermaßen einzurichten, dass es funktioniert. Das geht auch nicht ohne Hilfe.
Ja.
Die Arbeit, also eigentlich sehe ich mich als Musiker und Künstler im weitesten Sinne. Bin jetzt aber von einer Gruppe von vielen Leuten Freunden, Kollegen, Veranstaltern so aufgefangen worden und bin so ein bisschen auch ins kalte Wasser geschubst worden, als ich die erste Veranstaltung nach der Trennung bei einer alten Band angefragt habe, ob ich da als Straßenmusiker war. Das war, glaube ich, 2 Wochen vor der Veranstaltung und ich brauchte halt irgendwie einen Job, auch einfach um mich so ein bisschen zu entwickeln und so ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Moderation da auch zu übernehmen, also den Herold zu spielen. Das ist was, das ich nie gemacht habe. Und da habe ich gesagt, klar, mach mal. kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Ja, und dann lief das auch so. An dem Wochenende habe ich viel weniger Musik gemacht, als dass ich mich darum gekümmert habe, die Bands anzukündigen, dann mit den Musikern teilweise auch zusammen. Ne? Das ist ja in der Mittelalterszene ganz schön, weil viele Lieder sind so übergreifend und man kann dann so einsteigen. Und habe ich mit der Mandoline irgendwie bei einer Band aus Ostdeutschland mitgespielt. Und das war total toll. Auch da sind tolle Freundschaften entstanden. Aber bin auch so ein bisschen in die Organisation und jetzt ist da vorne irgendwie, ist gerade Luft auf der Bühne und da vorne sind ganz viele Leute, also muss die Band jetzt dahin geschickt werden und so dieses Organisatorische, das war dann ganz cool. Und das hat jetzt tatsächlich auch so ein bisschen weitere Kreise gezogen. Also ich bin dann gerade eine Woche später wieder auf der Veranstaltung als Moderator eingeladen worden, war aber schon als Musiker gebucht. Jetzt am kommenden Wochenende spiele ich in Baden-Württemberg und habe auch wieder beide Jobs als Musiker und Herold, wenn man so will.
Also einmal gut gemacht, jetzt musst du es immer wieder machen.
Jetzt muss ich es immer wieder machen, genau. Aber das ist natürlich auch einfach geil, weil so neue Arbeitsbereich, neues Arbeitsfeld für mich ist.
Ja.
Und es geht jetzt sogar so weit, es gibt Mitte Oktober, 11. bis 13. Oktober im Saarland an der Bettinger Mühle in Schmelz, gibt es eine recht große Veranstaltung, ist ein schöner Veranstaltungsort, eine alte Mühle, riesengroße Weide hinten dran. Da bin ich jetzt von den Veranstaltern quasi für die Künstlerbetreuung und fürs Organisieren des Programms eingestellt worden.
Okay,
was
das ist ein
auch wieder
großer Job.
Wunderbar ja. ist, ne, weil ich mit den Leuten in Kontakt bin und auch durch meine Erfahrung auf den Mittelaltermärkten halt auch immer so ein bisschen den Umstand sehe, dass Veranstalter sich 1-2 Sachen raussuchen, auf die sie den Fokus legen. Die Gastro, die Lager oder die Musik, aber oft nicht alles auf einmal funktioniert. Also, und jetzt in dem Fall weiß ich halt so, was so ein bisschen die Schwächen sind, wenn man das Kulturprogramm organisiert und kann mich dementsprechend genau da reinhängen und aus Musikersicht mit Musikern und anderen Künstlern einfach sagen so, das ist die Zeit, das sind die Zeiten, in denen ihr spielt, das ist die Technik, das ist keine Ahnung, das sind die Gegebenheiten, die da sind. Was braucht ihr, damit wir uns alle ein schönes Wochenende machen können und jeder sein Publikum halt hat und seine Zeit zu präsentieren hat.
Sehr cool. Ja, das klingt ja auch echt nach einem sehr umfangreichen Job, ne? Also machst du auch manchmal frei oder eher nicht so? Bist du ein Arbeitstierchen eher?
ja, ich arbeite schon gerne. Es ist jetzt gestern, glaube ich, war so ein Meme auf Instagram unterwegs, wenn Musiker Urlaub machen. Wo so ein Pärchen irgendwo in, was weiß ich, im Regenwald irgendwo in so einem schönen Bungalow sitzen irgendwie und er sitzt da und versteht sie immer falsch, weil sie sagt irgendwie, ich weiß die Sachen nicht mehr, aber irgendwie in seiner Vorstellung erinnert sie ihn jedes Mal daran, dass er ja üben muss und er muss ja an seinem Instrument sitzen und so.
Ah, ja.
Und so bin ich schon auch. Also ich habe so meine Tage, wo ich dann einfach gar nicht will und nicht kann. Und dann sitze ich auch mal stundenlang vor YouTube oder vor dem Fernseher irgendwie auf der Couch.
Ja.
Aber das geht selten ohne schlechtes Gewissen.
Aber ja, ein bisschen schade, oder? Also
man
muss ja auch die Batterien irgendwie mal wieder auftanken zwischendurch. Und man kann ja nicht nur die ganze Zeit produktiv
das
sein.
Das ist das Dilemma, genau.
Ach so, ich glaub, okay. Du arbeitest damit noch dran, verstehe.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, es geht auch vielen Kreativen einfach so, ne? Weil ich weiß nicht, wann mich die Muse küsst. Ich weiß nicht, wann ich gerade eine Idee habe. Und ich weiß genau, dass wenn ich sie jetzt nicht aufschreibe, dann ist sie in 10 Minuten verschwunden.
Ja.
Und deswegen, und dann hat man neue Eindrücke, wie zum Beispiel so ein Besuch im Regenwald. Aber dann muss ich trotzdem was zu schreiben oder was zum Festhalten der Ideen dabei haben, weil das ist dann in dem Moment und da muss ich reagieren können.
Ja, verstehe.
Ja. Das ist ähnlich wie mit Veranstaltern. Also wenn eine E-Mail kommt, dass ich gebucht werde oder eine Anfrage oder irgendwas, dann muss ich halt schnell sein, weil ich weiß, dass die Konkurrenz nicht schläft.
Ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder, der diesen Podcast hört, schon mal auf einem Mittelaltermarkt war. Magst du mal beschreiben, was das ist, was es dort gibt, was man
also,
da macht?
Also, das ist erstmal sehr schade. Ich finde, jeder sollte mal zumindest im Leben einmal einen Mittelaltermarkt besucht haben.
Gut.
was macht man da? Also, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten von Mittelaltermärkten. Es gibt historisch korrekte Mittelaltermärkte. Das sind Veranstaltungen, wo wirklich auf jede Naht an der Gewandung geachtet wird, wo hat das Handwerk einem bestimmten Jahrhundert oder Jahrhundert meistens zugeordnet wird, wo historische Rollen gespielt werden. Und das geht bis zu, dass es Veranstaltungen gibt, auf denen man eher so Herr der Ringe mäßig mit irgendwelchen Orks und Elfen und so weiter was? Irgendwie am Lagerfeuer sitzt und sich ein Met reinschüttet. Dazwischen ist eigentlich alles erlaubt, würde ich sagen. Ganz charmant finde ich, fängt es immer an der Kasse an, dass Leute, die mit Gewandung kommen, also ein Fauxpas ist zu sagen, die Leute seien kostümiert, das hört da keiner
das
gerne.
Das habe ich auch schon gelernt, ja, ganz schlimm.
Ja, es ist gewandet, dass man als gewandete Person einen vergünstigten Eintritt bekommt. Einfach um das Bild dort auf dem Markt ein bisschen zu komplettieren.
Ja.
Dann, was ich auch immer ganz schön finde, das machen zum Beispiel unter anderem die Freien Pfälzer Ritterspiele, die haben ein Schwertmaß. Das heißt, die haben ein Schwert, das ist, was weiß ich, 1,30, also vom Schwert bis zu diesem Kreuzteil oben, wo die Hand
ist. Ist das Schaft?
Ist das vielleicht. Wahrscheinlich
wir
ist das.
Da, ja.
Nennen wir es Schaft.
Ja, das klingt gut.
Ich glaube auch, ja. 1,30 Meter und Kinder, die unter diese 1,30 Meter sind, bekommen dann freien Eintritt.
Ach cool.
Und dann ist man schon so gleich so ein bisschen in diese Welt eingebunden. Ja, und dann gibt's ganz viele Besonderheiten, finde ich. Was ich da immer sehr, sehr charmant finde, sind zum Beispiel die Feuershows, die dann am Abend passieren. Das sind die ganzen wunderbar, also oft, nicht immer, aber ganz oft wunderbar gestalteten Tavernen, Handwerker. Man sieht einen Schmied beim Schmieden von Hufeisen oder Nägeln oder irgendwelchen Alltagsgegenständen, die man dann vielleicht im Mittelalter tatsächlich benutzt hat, aber heute immer noch gebrauchen kann. Ne? Messer, Gabel, keine Ahnung. Seht den Leuten bei der Arbeit zu. Unglaublich spannende Klamotten, ne? egal ob es Oberteile, Hosen oder Schuhwerk ist oder Dekoration, Taschen, Musikinstrumente, die historisch sind. Ja, und dann gibt's so eine Stelle da, das ist so ein bisschen, ich glaube für die meisten Außenstehende so das Befremdlichste, aber als Teil dessen, gerade als Künstler oder als aktives Mitglied oder als aktiver Teil so einer Veranstaltung, der Badezuber. Das ist eine große Badewanne, in der wirklich tatsächlich ganz, ganz echtes Wasser ist. Das ist so eine Standardfrage von Touristen. Ist das Wasser echt? Ist das Feuer heiß? Und in die man dann tatsächlich nackt einsteigt und sich da mit einem Met oder einem Bier oder eine Kombination aus beidem eine Stunde lang im warmen Wasser sich ein bisschen entspannen kann.
Während Leute drumherum stehen
tatsächlich. Genau. Es ist meistens privat. ein bisschen erhaben, sag ich mal, dass man da nicht direkt reinschauen kann. Es ist natürlich nicht historisch korrekt. Gibt's eine Filteranlage, es gibt eine Dusche und es gibt so eine Umkleidekabine und so. Mhm. Auch da in ganz vielen Variationen. Da gibt's zum Beispiel so eine Cocktailbar, Zubar und Shisha-Bar in Kombination oder eine Taverne einfach mit dem Zubar oder nur den Zubar. Da gibt's ganz viele Variationen halt, wie die Veranstalter oder wie die Inhaber dieses Etablissements das dann für sich gestalten.
Ja, cool. Aber es ist ja schon eine sehr romantisierte Version des Mittelalters.
Natürlich.
Ne? Also ich meine, ihr lasst ja wahrscheinlich Hexenverbrennungen, Folter, Epidemien eher weg, denke ich.
Ja, Epidemien zum Beispiel, das ist ein ganz lustiger Brauch. Gibt's immer mal wieder, aber tatsächlich weniger, als ich damals gedacht hätte, weil ich das früher irgendwie öfters erlebt habe. Das ist so ein Spiel, dass Leute sich auf hölzernen Wäscheklammern irgendwelche Krankheiten und Krankheiten, Viren, was auch immer, draufschreiben, einfallen lassen und das den Leuten dann an die Kleidung hängen, ohne dass die das merken.
Und dann somit quasi zeigen, sie haben jemanden angesteckt?
Genau. Ja.
Ach Gott, wie lustig. Ja.
Hat dann auch, soweit ich weiß, keine Konsequenzen. Ist das so nicht so, wer die meisten Krankheiten hat, hat gewonnen oder verloren. Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber wenn man dann am Nachmittag oder am Sonntagabend nach Hause kommt, seinen Mantel auszieht und hat dann irgendwie drei Wäscheklammern mit der Pest, mit, weiß ich nicht, Syphilis oder sowas dranhängen, dann weiß man hat gut gelebt die letzten Tage.
Ja, das stimmt. Ja, sehr schön.
Ja.
Was fasziniert dich persönlich an diesen Mittelaltermärkten? Weil du jetzt auch ganz am Anfang mal schon meinst, dass du schon recht früh darauf gekommen bist, dass das, also du spielst ja auch Mandoline zum Beispiel, ne? Das
ja.
Ist ja, oder die Musik beschäftigt dich ja auch, ja.
Ja, ja, das stimmt, wobei ich alles andere als historisch korrekt bin. Also weder in meiner Kleidung, noch in der Musik, die ich mache. Also ich würde meine Musik jetzt eher als populär bezeichnen, so. Also populäre Musik mit mittelalterlichem Touch. Ich weiß nicht, ich kenne viele Musikgruppen, die mittelalterlichen Stücke tatsächlich historisch korrekt spielen, auch mit historisch korrekten Instrumenten. Das ist dann der Nickelharper, das ist dann, der Dudelsack ist, glaube ich, gar nicht historisch korrekt, aber das ist auch so, das sind so Grauzonen, ne? Also die Leute glauben, das passt in die Zeit und irgendeiner mit dem erhobenen Finger steht dann immer da und sagt, das ist Quatsch, das gab's da nicht und so, was ja im Grunde auch eigentlich egal ist.
Ja, klingt ein bisschen nach Spaßbremse.
Ja, genau. Was mich daran fasziniert, ist, ich mag diese Lagerfeuerromantik. Ich mag das irgendwie auf Mittelaltermärkten, dass man abends am Lagerfeuer zusammensitzt, ins Gespräch kommt. Ich komme, wie ich vorhin schon erwähnt habe, aus der Pädagogik. Was ich da immer sehr faszinierend finde, das war so eine der ersten Erfahrungen. Ich habe damals in Lörrach in Süddeutschland, in der Nähe von Basel, gelebt und in der Jugendarbeit gearbeitet. Und da gab es so diese, keine schwierigen Jugendlichen, aber Jugendliche oder so 11-12-Jährige, die man nicht anders beschäftigen konnte, außer mit Fußball und dem Handy. Das war so, ne, wie das halt heutzutage ist. Und dann habe ich das mal beobachtet. Es gab einen Heuhaufen, der war relativ hoch und dort gab es so Kissen gefüllt mit Stroh. Und dann saßen die Kinder dort, die ich aus meiner Einrichtung kannte, die ich für nichts begeistern konnte oder die wir nicht für nichts begeistern konnten, saßen auf diesem Strohhaufen und haben sich da runtergeschubst und hatten da, und die Stunden vergingen und die saßen dort fest wie angewurzelt und haben sich einfach von nichts anderem mehr ablenken lassen außer diesem Spiel. Und das ist sowas, was die Erwachsenen genauso betrifft, ne? Das betrifft mich auch. So ein Veranstalter und guter Bekannter von mir, das ist der Schottenpeter aus Norddeutschland, der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er nicht der Erfinder, aber der hat so immer bei den Märkten einen Baumstamm in den Nägel reingeschlagen werden, mit der Axt, aber mit der scharfen Kante sozusagen, mit der Schneide der Axt. Ja, dann da vergehen Stunden. Also und das ist sowas, wo ich denke, so cool, das braucht keinen mega PC-Setup, ich brauche keinen Europapark oder sowas. Klar, ist auch mal geil, aber so ein Wochenende einfach da mit irgendwelchen Leuten zu stehen und mit ganz einfachen Mitteln seine Freizeit zu vertreiben, das ist so, was mich am meisten fasziniert, dass das funktioniert und dass es kleine, unscheinbare Leute genauso fasziniert wie die muskulös tätowierten Wikinger-Darsteller. So. Also das ist auch da wirklich personenübergreifend.
Und wie gesund es sein kann, in so eine fremde Welt auch einzutauchen, mal kurz alles wegzulassen, was Neues zu sehen und es dann wieder mitzunehmen in seine eigene Welt. Ne? Das finde ich schön so.
Ja, das stimmt. Ja.
Bist du hauptsächlich auf Mittelaltermärkten unterwegs oder bist du auch für anderes gebucht?
Jetzt aktuell tatsächlich ausschließlich. Früher war es so in der alten Formation, war es so, dass wir viele Festivals, also kleine Festivals, das beeindruckendste war, glaube ich, das Anarchy Folk Festival in Amsterdam, was sehr, sehr bunt war und unterschiedliche Balkan-Beats und alles Mögliche so irgendwie an Musiken parat hatte. Aber Haupteinnahmequelle ist tatsächlich die Mittelalterszene.
Mhm.
Genau.
Cool. Kannst du mir erklären, warum es da ein Einhorn mit Brille und Joint gibt?
Ja, kann ich. Wo fangen wir an?
Hallo, hier ist die Leni aus der Postproduktion. Mir ist gerade aufgefallen, dass dieser Themenwechsel gerade etwas unvermittelt kam. Woher kommt da plötzlich ein Einhorn? Ich beziehe mich auf das Logo von Mikarus, das zum Beispiel auf seiner Webseite zu sehen ist. Das ist eben der Kopf von einem Einhorn, das eine Brille trägt und einen Joint raucht. Und jetzt erzählt euch Mikarus, was es damit auf sich hat.
Ich habe erst sehr viel später eigentlich entdeckt, dass das Einhorn eigentlich auch im schottischen Landeswappen zu finden ist. Das finde ich immer, das ist für mich das sympathischste aller Fabeltiere, die wir so haben, finde ich. Also das hat mich immer als Kind schon angesprochen. Genau, deswegen habe ich mich einfach für das Einhorn entschieden. Ich habe damals mal ein Plakat entwickelt, ein Motiv entwickelt, in dem das Einhorn mit einer Antifa-Flagge und so gewissen politischen Statements einfach auf unserem Sticker zu finden war, um so ein bisschen von vornherein unseren Veranstaltungskreis einzukreisen in, okay, da würden wir spielen, das wollen wir lieber nicht. So, da gibt's einfach Veranstalter, die man kennt und wo man weiß, das ist nicht unser oder nicht mein Spielfeld. Mhm. Und so ein Einhornhorn eignet sich halt hervorragend als Fahnenmast. Das hat sich da so ein bisschen also entwickelt.
Ganz praktische Gründe für das
ganz
Logo.
Praktische Gründe, ja, absolut. Genau. Ja, ich gehe jetzt über den Joint zur Brille, würde ich sagen. Mhm. Ich bin seit über 25 Jahren, glaube ich, leidenschaftlicher Cannabis-Liebhaber, möchte ich meinen, und habe vor knapp über 9 Jahren meinen Führerschein abgeben müssen. Was als selbstständiger Musiker nicht immer einfach ist, aber man hat erstens Fahrradfahren schätzen gelernt und BlaBlaCar und die Deutsche Bahn. Also es funktioniert auch so, ja. Also theoretisch ist es immer so mein Motto, wenn ich auf eine Veranstaltung fahre, ich brauche ja nicht mehr als mein Instrument und mich und meine Gewandung so. Also es funktionierte und der Führerschein war wegen eines Cannabisgehaltes von 1 Nanogramm, also es ist das Abbauprodukt, was da irgendwie im Labor getestet wird. Das war, glaube ich, die Grenze, die überhaupt ermittelt werden konnte, also drunter ging gar nicht. Und ich musste damals, ich glaube, 600 € Strafe bezahlen, habe einen Punkt in Flensburg bekommen und ein einmonatiges Fahrverbot. Aber aufgrund der Tatsache, dass es damals noch eine illegale Substanz war, hat sich die Führerscheinstelle gemeldet und hat mir den Führerschein quasi für 15 Jahre weggenommen.
Ach, für 15 Jahre?
15 Jahre, genau. Also die Alternative wäre die MPU gewesen. Also medizinisch-psychologische Untersuchung. Ich habe eine Vergangenheit mit einem Alkoholiker-Vater und der Polizist, der mich damals angehalten hat, hat zu mir gesagt, ich sollte das nächste Mal eine Flasche Wodka trinken, weil ich dann weiß, wann ich wieder Auto fahren darf. Das fand ich so frech aufgrund meiner Biografie, dass ich gesagt habe, mir gedacht habe, diese MPU mache ich nicht, weil es ist einfach, hat nichts mit der Realität zu tun, ja. Und das war so mein Aufhänger eigentlich. Dank den vielen, vielen Aktivisten, die sich in den letzten Jahrzehnten so stark gemacht haben, dass Cannabis wieder ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit kommt und auch die Vorzüge sozusagen, nicht nur als Feierabenddroge, sondern auch als Medizin, als Rohstoff und so weiter. Und natürlich in Zusammenarbeit auch mit Herrn Lauterbach dann dafür gesorgt haben, dass es am 1. April legalisiert wird, zumindest so wie es jetzt gerade aktuell legal ist, habe ich dann 3 Wochen, glaube ich, nach der Legalisierung in Freiburg bei der Führerscheinstelle angerufen und mich mal nach dem Verbleib meines Führerscheins erkundigt. Und da hieß es dann, das ist 9 Jahre her, die Unterlagen sind wahrscheinlich im Keller. Melden Sie sich doch bitte nächste Woche nochmal. Okay, mache ich. Eine Woche später angerufen, ja, die Unterlagen sind inzwischen auf dem Schreibtisch bei einer Kollegin, die ist allerdings gerade im Urlaub. Melden Sie sich doch bitte nächste Woche nochmal. Okay, mache ich. Eine Woche später wieder angerufen. Okay, Sie wissen, wie die neuen Gesetze sind. Wenn Sie nichts anderes auf dem Kerbholz haben, außer diesem 1 Nanogramm, dann brauchen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs, Sie brauchen einen Sehtest und Sie brauchen neue Passfotos.
Muss man von vorne anfangen quasi. Ach Gott.
Nee, das nicht. Nee, eben nicht. Nee, also es geht nur um diese 3 Sachen. Also
Also du musst jetzt nicht noch irgendwelche Fahrstunden machen oder sowas.
Genau, exakt, okay. Genau. Das war nur diese Sache. Und daher kam jetzt die Brille. Ja, ich bin dann zum Sehtest gegangen und seitdem bin ich Brillenträger.
Gut.
Und genau, dann so kam der. Ja, und schlussendlich habe ich den Führerschein wiederbekommen tatsächlich. Und es war so, da der Führerschein 9 Jahre weg war, musste ich außer diesen 3 Nach, also die 2 Nachweisen, Erste Hilfe und Sehtest, eigentlich nichts mehr machen. Nach 10 Jahren hätte ich 2 Fahrstunden besuchen müssen und nach 15 Jahren hätte ich beide Prüfungen wiederholen müssen. Also habe ich wirklich Glück gehabt.
Gutes Timing jetzt noch.
Sehr gut,
gehabt.
Ja. Genau.
Ja. Okay, so kam es also zum Einhorn mit Brille und Joint. Jetzt haben wir das tatsächlich. Ja, ich habe jetzt gerade wieder dran gedacht, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, dass es jetzt offiziell verkündet wurde, ach so, Alkohol ist doch schädlich. So grundsätzlich, so ups.
Ja.
Ja, sowas?
Ja. Wusste man nicht.
Da habe ich irgendwie auch gedacht, so, ja, also wo sind wir denn? Ja, und auch irgendwo gelesen, dass halt Deutschland einen wahnsinnig hohen Alkoholkonsum hat. Und dann guckt man wieder Richtung Oktoberfest und sowas und denkt, das ist in Ordnung, das ist echt okay,
das
aber so ein bisschen
verrückt,
Cannabis ist nicht okay. Ich verstehe den Unterschied nicht. Und ich finde es auch krass, wie leicht es ist, hier an hochprozentigen Alkohol zu kommen. Das ist
das denke ich mir jedes Mal. Das ist auch sowas, was also ein bisschen mein kleiner mein kleiner Struggle mit der Mittelalterszene, weil extrem viel getrunken wird. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwelche großen Zwischenfälle erlebt, dass es irgendwelche sexuellen Übergriffe gibt, dass es Gewaltausbrüche. Da ist die Mittelalterszene wirklich sehr, sehr anständig und sehr umgänglich, was den Alkoholkonsum angeht. Und trotzdem, das ist nicht nur in der Mittelalterszene so, das ist auch in der irischen Volksszene so, wenn man sich die Lieder anhört, es gibt quasi kein Lied, in dem es nicht um Whisky, um Gin, um Bier geht. Das ist sowas, was ich mir auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, deswegen auch provokativ diesen Joint in meinem Motiv, dass es daneben einfach andere Sachen gibt, um sich auch, ja, mit denen man sich auch einfach den Abend versüßen kann und ganz ohne Kopfschmerzen und mit wahrscheinlich weniger zugeführtem Schaden, wenn man das so über Jahre und Jahrzehnte betreibt. Wobei ich jetzt nicht fürs Rauchen spreche, da gibt es wahrscheinlich auch andere Verabreichungsmöglichkeiten, die wesentlich weniger schädlich sind, aber dass es diese Möglichkeit halt gibt. Das ist so ein Dilemma, was ich gerade mitbekomme, weil ich einige Veranstalter sehe, auch völlig nachvollziehbar, die sagen, Cannabisverbot auf unseren Veranstaltungen. So. Klar, ihr verkauft Alkohol. Und wenn ich einen Joint rauche oder zwei Joints rauche, dann trinke ich maximal noch einen Gin Tonic und dann habe ich genug für den Abend. Ich stehe aber nicht von morgens bis abends dort und trinke mir einen Whisky oder ein Bier nach dem anderen. Ich denke, das ist so ein bisschen eine wirtschaftliche Geschichte auf der einen Seite.
So. Ja, und auf der anderen Seite halt, was ist gesellschaftlich anerkannt und in Ordnung und was ist es halt nicht.
Ja, genau.
Du bist ja auch Musiklehrer.
Ja, und also Gitarrenlehrer.
Was ich bei dir, genau, Gitarrenlehrer. Und was ich bei dir sehr spannend finde, ist, du unterrichtest auch per Twitch. Das habe ich noch nie gehört.
Und deswegen mache ich das.
Genau, wie funktioniert das und wie kriegst du da auch Geld für oder so? Also erzähl mal.
Also ich bin da auch relativ neu. Ich habe vor, ich glaube, ungefähr 2 Monaten angefangen. Ich habe gedacht, also ich habe relativ lange jetzt Gitarre gespielt und aktiv und als professionell im Sinne von meinen Lebensunterhalt damit bestritten und war immer so ein bisschen in so einem Scheuklappending. Ich habe das, was ich mache, mache ich, das reicht und aus mir wird kein Jazzer. So, das ist einfach, ne, die Akkorde, die ich brauche, das ist auch in der Folkmusik, 2 Akkorde, 3 Akkorde maximal. Habe aber eigentlich nie verstanden, was ich da tue. Seit ich 2020 aktiv mit der Mandoline angefangen habe, hatte ich die Wahl, mir entweder ein Lehrbuch zu organisieren und alles wie bei der Gitarre stumpf, in Anführungszeichen, die Akkorde von den Bildern abzulesen und einfach auf der Mandoline Gitarre zu spielen, oder mit dem, was ich schon weiß, das Instrument neu kennenzulernen und die Musik neu kennenzulernen, und habe dann angefangen, mein Gehör auszubilden. Einfach, weil ich dachte, also ich habe mich früher auch nie als Musiker bezeichnen können, weil ich gedacht habe, irgendwas fehlt. Ich kann, ja, weiß ich nicht, 10 Akkorde oder sowas, mehr braucht man im Grunde nicht, ja, aber deswegen kann man sich ja nicht Musiker nennen, nur weil ich mit der Gitarre irgendwie, zwei Steine aufeinander legen kann, bin ich ja kein Maurer. So, da fehlt also eigentlich noch einiges dazu, und das hat sich in den letzten 3-4 Jahren sehr, sehr stark entwickelt, und ich habe festgestellt, dass es sehr viele Informationen gibt, die man von Gitarrenlehrerinnen und Lehrern bekommt, die abschreckend sein können, weil das so viel Information ist. Und das merke ich auch, wenn ich im physischen Unterricht sozusagen bin mit Leuten, dass ich ihnen oft viel zu viel Informationen mitgebe und das einfach versuchen muss, runterzubrechen, um den Leuten nicht gleich so eine Hemmschwelle aufzubauen irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gelernt über YouTube-Tutorials und über Zusammenarbeiten mit Freunden und so, dass es eigentlich ein sehr einfaches System gibt. Wenn in der Popmusik, wir brauchen 4 Akkorde, die sind immer fest. Es gibt bestimmte Dur- und Moll-Akkorde, die sind immer fest, die folgen allen einem bestimmten Schema. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das nicht übers Internet, auch aus Geldbedürfnissen heraus, ob ich das nicht im Internet irgendwie präsentieren kann. Und habe jetzt angefangen, jeden Mittwoch ab 20 Uhr, beziehungsweise diese Woche ab 20.30 Uhr und folgend, aber das ist noch ein anderes Thema. da können wir nachher nochmal über Termine sprechen, wenn du magst.
Ja, gerne.
Jede Woche quasi einen Schnupperkurs im Gitarrenunterricht anzubieten. So versinnbildlicht oben. Ich habe immer oben so ein kleines Keyboard eingeblendet, so eine Klaviatur eingeblendet, auf der das noch ein bisschen nachvollziehbarer ist, was auf der Gitarre passiert, weil auf den, die 6 Seiten sehen halt weniger sortiert aus als so eine schöne nebeneinander liegende Töne auf der Klaviatur. Ja, das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Ich glaube, Twitch ist so eine Plattform, die man, glaube ich, über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre aufbauen muss, so eine Community aufzubauen, dann konsequent dabei zu sein und jedes Mal diesen einen Schnupperkurs anzubieten, bedeutet auch, dass die Leute, die letzte Woche dabei waren, das schon mitbekommen haben, nicht sich zwangsläufig diese Woche wiederkommen. Deswegen, es ist alles so ein bisschen schwierig, aber auf der einen Seite besteht die Zeit aus dieser Stunde Schnupperkurs. Ja, also das wird auch niemanden davon den Gitarrenlehrer oder die Gitarrenlehrerin ersparen. Also man muss, glaube ich, früher oder später tatsächlich zu jemandem gehen, der einem das Instrument erklärt. Das geht bestimmt auch übers Internet, aber trotzdem, die Zeit muss man halt haben, um sich gezielt, ja, weil ich sehe die Leute ja nicht, ich sehe nicht, was die machen.
Ja, es geht ja
die
dann vielleicht auch um Handhaltungen oder Körperhaltungen
genau,
oder sowas.
Genau, ja, und ich muss den Leuten das dann einfach, ich muss dann auch sehen, was da passiert und hören und so. Das ist natürlich eine sehr einseitige Sache auf Twitch. Ja, genau. Und das funktioniert, glaube ich, so, wenn ich es richtig gelesen habe, dass man ab 50 Followern kriegt man so irgendwelche Geschenke, die man so gespendet bekommt und so. Mhm. Ich habe aber meinen PayPal-Account oben eingeblendet und bitte halt um Spenden direkt.
Ah, okay.
Genau. Ja. Und das war jetzt auch, glaube ich, 3-mal tatsächlich ganz gut, dass die Leute dann auch ohne Anfrage sozusagen, also ich muss den Leuten dann nicht sagen, so, jetzt hast du eine Stunde bei mir gelernt, jetzt kriege ich aber Geld von dir, sondern die kommen dann selber auf die Idee, mir dann einfach nachher mit einem netten Dankeschön irgendwie einen kleinen Betrag auf mein Konto zu schicken. Das macht halt schon Spaß, ne? Weil dann sitzt man halt zu Hause und sitzt an seinem Rechner und bekommt dann tatsächlich auch eine Vergütung für die Arbeit, die man da leistet.
Ja, genau. Das ist eine schöne Idee, das über Twitch zu machen, weil du ja da wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Leute dann erreichst, wahrscheinlich auch jüngere Leute.
Genau, ja.
Genau. Ja. Aber du unterrichtest schon auch normal, in Anführungszeichen.
Genau.
In Präsenz, wie man das heute so nennt.
Genau, ja. Präsenzunterricht, ja. Genau, ich bin jetzt auf ein Dorf gezogen, vor etwas über einem Jahr. Da ist dann die Ausbeute an Schülern nicht ganz so groß, aber ich habe es letzte Woche nochmal ordentlich plakatiert in den nebenliegenden Gemeinden. Habe jetzt auch jemanden, der gezielt Mandoline lernen möchte und so. Genau. So, das ist aber was ich auch mir jetzt nicht als 5-Tage-Job vorstellen könnte, weil irgendwann ist dann die Luft auch, glaube ich, raus. Also solange ich den Elan habe, den gestrigen Tag damit verbracht habe, mein Programm zu lernen und wieder neue Sachen für mich auch zu entdecken, weil, wie am Anfang erwähnt, das ist immer eine Reise, man erfährt immer irgendwie Neuigkeiten und mit dem Erfolgserlebnis dann in den Gitarrenunterricht gehen und mal einen Nachmittag mit 3-4 Schülern und Schülerinnen zu verbringen, das ist dann auch gut.
Es ergänzt halt so
genau
das Gesamtding. Wen unterrichtest du denn von der Altersgruppe her?
Der Jüngste, das weiß ich nicht, ist, glaube ich, 8. Sie ist 9, vielleicht sind sie auch 7 und 8, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also, ab dem Alter, du kannst eine Gitarre halten, bis zum Alter, du kannst noch eine Gitarre halten, würde ich sagen.
Also auch Erwachsene, also nicht nur Kinder.
Genau.
Okay.
Ja.
Du kannst sitzen und sprechen, dann kannst du auch Gitarre spielen. Ja,
das stimmt.
Du hast gerade noch gesagt, Termine, Twitch-Termine. Willst du da was pitchen?
Ja, sehr gerne. Genau, wenn ihr Bock habt, jeden Mittwoch, also wenn ich nicht irgendwie unterwegs bin, jetzt im Dezember zum Beispiel sind so Weihnachtsmärkte, da ist man dann eben auch mal länger unterwegs, aber das sage ich dann vorher an. Ansonsten jeden Mittwoch von 20.30 Uhr, ungefähr 2 Stunden bin ich online. Wenn keiner kommt, was auch ab und zu passiert, dann mache ich nach 1 Stunde Feierabend. Und bis dato war es, dass ich um 20 Uhr angefangen habe, aber ich habe den Streuner Roland vor einer Weile kennengelernt. Die Streuner sind eine sehr legendäre 30 Jahre Berufserfahrung Band aus der Mittelalterszene. Der hat mich letzte Woche zu seinem Stream eingeladen. Das war knapp eine Stunde vor mir und hat dann irgendwie in meinem Stream gesagt, dass er irgendwie bis 19.30 Uhr, ich weiß nicht mehr, bis 20 Uhr gerne streamen würde. Und da er mir einen Haufen neuer Follower gebracht hat, dachte ich, okay, dann fange ich eine halbe Stunde später an, kann vorher noch eine halbe Stunde bei ihm reinschauen. Und auch so unterstützt man sich halt gegenseitig, cool, ne? Weil es nützt ja nichts, wenn ich dann meinen kleinen Kanal habe, während er mit seinem größeren Kanal dann parallel arbeitet. Da hat ja keiner was bei gewonnen. So.
Ja, ja. Also ich setze den Link auch auf jeden Fall in die Shownotes.
Sehr gerne.
Den Link zu Twitch. Es gibt auch noch eine Webseite von dir. Es gibt eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite, die hast du ja auch schon erwähnt, wo man auch oft hören und sehen kann, was du gerade machst und wo du auftrittst.
Genau. Und TikTok natürlich.
Und TikTok auch noch?
Ja, wir sind voll im Business. Alles ist dabei.
Voll hip. Sehr gut. Und apropos Termine, also da gab es eben den Mittelaltermarkt. Wo bin ich? Hier, den Mittelaltermarkt an der Bettinger Mühle. Den hast du vorhin schon erwähnt, wo du jetzt auch das Programm mitgestaltest. Vom 10. bis 13. Oktober. Es gibt aber auch noch diverse andere Termine, wie du jetzt auch schon gerade meintest, mittelalterliche Weihnachtsmärkte. Gerne einfach mal auf die Webseite schauen. Da findet man auch diese Termine. So. Ja. Ich habe gesehen auf Instagram, dass du Ende August ein Lied veröffentlicht hast. Du nanntest es dein erstes eigenes Lied und hast versucht, irisches Traditional auszusprechen, was ich sehr lustig fand.
Deswegen, was habe ich falsch gemacht?
Nein, du bist so schön drüber gestolpert, weil irisches Traditional kann ja auch keiner aussprechen. Ja, ich weiß nicht, ist das so ein richtig großes erstes Lied von dir oder war das mehr so ein kleines Projekt?
Naja, ich hatte bis jetzt halt immer Bands. Ja, also und jetzt versuche ich mich da auch einfach selber so ein bisschen zu emanzipieren, indem ich meinen ersten Track, es ist ja gar nicht mein eigenes Stück, ja, ich habe ja nur einen irischen Folksong interpretiert, so,
ja, ja.
Den aber als erstes hochgeladen ist auf Spotify und ja, einfach da und dann sagt ein Veranstalter zu mir, ja, das ist ja gut und schön, das ist ein super Track, den sich vielleicht irgendwann mal eine Tanzgruppe aneignet und den dann in ihre Tanzperformance einbaut. Aber es ist ja nicht repräsentativ für mich und das ist natürlich ein Dilemma, ne, weil ich mit meiner Akustikgitarre natürlich nicht das alles spielen kann, was dort jetzt in diesem Lied steht. Also das ist da mit virtuellem Schlagzeug, ich habe Gitarre gespielt, ich habe, glaube ich, Bass gespielt, bin mir da unsicher und einen befreundeten Musiker aus der Niederlande, der Akkordeon dazu spielt. Mhm. Das ist natürlich mit mir nicht, also das würde ich so nicht umsetzen können, nicht als Solist. Aber mir geht's darum, über den Spotify-Kanal meine eigene musikalische Kreativität und meine Qualität so ein bisschen in den Fokus zu bringen. Genau, und es wird wird's noch, mein Ziel ist es eigentlich, jeden Monat ein Lied zu veröffentlichen. Und da habe ich eben ganz, finde ich, ein sehr spannendes Projekt. Es ging damals darum, dass ich meine Mandoline so ein bisschen unterstütze und mich daran an dem Instrument fordere. Und habe dann diverse Musiker, es war jetzt der Akkordeonist von The Pirates, so eine Piratentruppe aus den Niederlanden. Dann habe ich den Geigenspieler von seiner Zeit eine Gitarristin von seiner Zeit, das ist eine Folkband aus dem Detmolder Raum. Die schicken mir quasi ihre Liederideen, was ich doch aufnehmen sollte. So, ich habe zum Beispiel auch eine Flötistin von einer Band aus Ostdeutschland, die heißen Ohrenpein. Die hat mir ein ukrainisches Liebeslied oder Hochzeitslied geschickt. So, krass. Das habe ich jetzt für mich interpretiert, habe dann erst die Akkorde und den Rhythmus eingespielt und die Sonja von seiner Zeit ist Gitarrenlehrerin und Gesangslehrerin, hat jetzt eine Gesangsschülerin aus der Ukraine, die das Lied einsingen wird und so patchworke ich die Sachen dann und will die eigentlich eher als professionellen Output für YouTube und Spotify haben, genau.
Wow, darum, also das ist so ich bin immer wieder überrascht oder beeindruckt, wie viel du machst. Es klingt echt sehr umfangreich, sehr cool.
Ja, es macht halt Spaß. Ich mag diesen Kontakt mit Leuten. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Sache geschuldet, dass ich hier echt auf dem Land lebe. So, also als ich letztes Jahr umgezogen bin. Ja, manchmal schon tatsächlich. Ja. Aber ich habe die Zeit jetzt auch und die Ruhe, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, die ich vorher einfach nicht hatte. Und das habe ich jetzt neulich schon mal in einem Interview letzte Woche gesagt, dadurch, dass ich nicht mehr in einem festen Bandgefüge bin, kann ich meine Wochenenden so gestalten, wie ich möchte. Also, wo ich vorher ein bisschen die Sorge hatte, wenn ich jetzt ein zweites Projekt aufmache, dann fehlt mir ja die Zeit und die Einkünfte dieses einen Projektes. Das ist jetzt anders. Jetzt kann ich sagen, Geigenspieler XY, hast du an dem Wochenende oder an der Woche, in der Weihnachtswoche Zeit und Lust, dann frage ich für uns beide an. So,
das ist, das ist halt der Vorteil der Freiberuflichkeit.
Genau.
Die Flexibilität, genau.
Ja.
Ja, schön. Haben wir noch was vergessen, was ganz Wichtiges?
Ich habe vergessen, drauf zu schauen, ob mein Computerprogramm noch aufnimmt. Aber es tut's doch, wenn ich dich damit beruhigen kann. Nee, es läuft. Alles gut. ja, wie du sagst, ne, alle Termine, die wichtig sind, wenn ihr mich kennenlernen möchtet und mich in meiner Arbeit sehen wollt, könnt ihr das gerne auf der Webseite mikaros-liedermacher.de nachschauen, vorausgesetzt, die läuft. Da bin ich erstmal sehr dankbar dem lieben Jan, der das seit vielen Jahren schon für mich macht. Ohne mein Netzwerk ist das alles gar nicht möglich, weil ich bin froh, dass ich mich nur mit der Musik auseinandersetzen brauche und nicht noch lernen muss, wie ich ein wie ich den Sound richte. Also ich bin kein Tontechniker und habe da den Alexander Schucker, der in Herrenberg ein tolles Studio hat, der mich dabei unterstützt. Habe Leute, die sich mit Videoschnitt auskennen und so. Und meine Freundin, die Chrissy, die das Einhorn gezeichnet hat nach meiner Vorstellung und so. Das wäre alles gar nicht möglich, wenn ich nicht wenn ich diese Leute nicht um mich rum hätte.
Ja.
So, genau. Also da einfach mal danke. Auch Grüße gehen raus, genau, auch ganz besonders an den Veranstalter im Oktober, deswegen habe ich den gerade erwähnt, weil die mich da jetzt wirklich die letzten Wochen sehr unterstützt haben, historischefeste.de, der Frank und der Thomas, vielen Dank auch für eure Hilfe, so, ja.
Yay. Yeah. Ich habe ja immer eine letzte Frage, die ich zum Schluss stelle.
Bitte.
Die kommt jetzt. Was wünschst du dir?
Mehr Menschen, die Hirn einschalten, bevor sie den Wahlzettel benutzen.
Ja. 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 Tada, Konfetti. Ja, nee, ist schön. Das wünsche ich mir auch. Du, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe dir total gerne zugehört. Ich finde, man merkt sehr, dass du mit Sprache arbeitest, dass du mit Menschen arbeitest. Weil es ist ganz schön, wie du Dinge in Worte fassen kannst. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir einfach rundum alles Gute.
Dankeschön. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr gerne.
War sehr schön. War für mich das erste Podcast-Interview. Das stimmt nicht so ganz. Letzte Woche waren wir live auf Twitch auch, aber so podcastmäßig ohne Bild. Ist neu. Ja,
cool.
Super.
Sehr cool. Danke.
Vielen Dank.
Und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Backstage-Podcast in den Shownotes. Auf dem Blog sind alle bisherigen Folgen als Download zu finden, außerdem bei YouTube und natürlich einfach per Podcatcher. Auf Instagram gibt's zu jeder Folge noch Fotos und manchmal auch Videos zu sehen, also schaut gerne mal vorbei. Vielen Dank auch für das liebe Feedback, das mich in letzter Zeit wieder erreicht hat. Das motiviert mich immer total, hier noch ein bisschen weiterzumachen. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute und friedliche Zeit. Tschüss!